Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf Römer Kapitel 1. Römer Kapitel 1. Und bevor ich den Text lese, möchte ich einige einleitenden Worte sagen. Und der Text, über den wir gemeinsam nachdenken wollen, ist ab Vers 18 bis Vers 32. Es ist ein längerer Abschnitt, den wir heute uns anschauen wollen, aus diesem wunderbaren Kapitel aus Römer 1. Und eigentlich habe ich vorgehabt, mit uns in der Offenbarung weiterzumachen. Vor zwei Wochen am Sonntag haben wir über die Jahreslosung gesprochen und dann dachte ich, es ist nun natürlich, dass wir endlich nach vier Wochen oder fünf Wochen sogar zurückkommen zu der Offenbarung, Kapitel 17, wo wir stehen geblieben sind, bevor Advent angefangen hat. Und dann aber ist etwas passiert letzte Woche in unserem Land, das mich doch dazu bewogen hat, eben diese Predigt vorzubereiten. Vor einer Woche war das ungefähr genau, am 8. Januar, da wurde ein bestimmtes Gesetz in dem House of Commons, das heißt im kanadischen Parlament, angenommen oder verabschiedet. Und dieses Gesetz, manche von euch haben das schon gehört, kriminalisiert die Conversion Therapie, und ich erkläre das gleich für uns. Das Gesetz unter der Bezeichnung C4 verbietet es unter Androhung von Strafe, den homosexuellen Menschen Hilfe anzubieten, dass sie aus ihrem Lebensstil praktisch, aus ihrem sündigen Lebensstil herauskommen können. Man geht sogar so weit in diesem Gesetz, und das ist die engere Auslegung dieses Gesetzes, dass selbst das Predigen und der Hinweis darauf, dass homosexueller Lebensstil etwas Verderbliches ist, etwas Perverses ist, Sündiges ist in Gottes Augen, tatsächlich unter Strafverfolgung gestellt werden kann. So, das, was wir heute hören werden im Zusammenhang dessen, was der Bibeltext uns hier verdeutlicht, ist eigentlich, das Gesetz tritt in Kraft, soviel ich weiß, am 17. Eleanor, ist es richtig? Am 17. Dann ist das, was ich heute sage, mit uns durchspreche, aus dem Worte Gottes, eigentlich illegal. Ja, und kann unter mit Strafe in Strafe enden, sage ich mal so. Ja. So, das heißt also, dass wenn ein Prediger den vollen Ratschluss Gottes predigt, er damit rechnen muss, dass er angezeigt wird von einer bestimmten Gruppe von Menschen und dass er bestraft wird, schlicht und einfach aus dem Grund, weil nun das Predigen aus dem Worte Gottes, der volle Ratschluss Gottes, als eine Hassrede von unserer Regierung qualifiziert wird. Ja? Und nach diesem Gesetz, es ist interessant, wie das ausformuliert ist, ich habe mir nicht alles angelesen, aber so das, was ich mir angelesen habe, das hat mir schon gereicht, zu wissen, in welche Richtung das Ganze geht. So, in diesem Gesetz wird nun der Glaube an Gottes Schöpferordnung für die Ehe, für die Sexualität, man nennt es in diesem Gesetz, es ist ein Myth. Es ist eine Legende, ein Märchen. So, das meint, ja, dass das kanadische Parlament nun eben diese biblische Lehre als nichts anderes einordnet oder die gesamte biblische Lehre oder die Bibel als solches. Es ist ein Märchen. Ja? So, ihr glaubt an ein Märchen. Und ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht, was ihr darüber nachdenkt, aber es ist doch ganz klar, es ist Spott. Spott. Man spottet Gott. Unser Parlament spottet Gott. Und was sagt das Wort Gottes in Galater 6, Vers 7? Das Wort Gottes sagt uns deutlich, irret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, was? Das wird er ernten. Und von dieser Ernte wollen wir heute gemeinsam studieren oder diese Ernte wollen wir uns gemeinsam anschauen, unter anderem auch zu sehen, wie weit wir eigentlich sind. Nicht nur hier in Kanada, eigentlich betrifft das die ganze westliche Welt. Ja? So, was wir also in diesem Gesetz haben, ist eine ganz klare, ich sage einmal, Kampfansage unserer Regierung gegen Gott. So, und was denkt ihr, wer den Kürzeren ziehen wird schlussendlich? Ja? Und was mich schockiert, ich bin eigentlich nicht überrascht, dass so etwas passiert. Man sieht die Entwicklung in Deutschland, USA, brauchen wir gar nicht von zu sprechen, hier in Kanada. Es überrascht mich nicht, dass diese Dinge nun auch gesetzlich durchgedrückt werden. Was mich überrascht hier, besonders im Zusammenhang mit dem kanadischen Parlament, dass keine einzige Gegenstimme es gegeben hat, als das Gesetz praktisch in dem House of Commons angenommen worden. Das heißt, all die Politiker, die sich Christen nennen, ich weiß nicht, ob die sich enthalten haben, aber was ist das, wenn man sich enthaltet, wenn so ein Gesetz da durchgedrückt wird in unserem Land? Ja? Das ist etwas schockierend, dass selbst die Politiker, die sich als Christen bezeichnet, sich nicht dagegen ausgesprochen haben. Ohne eine Gegenstimme wurde dieses Gesetz angenommen. Und deshalb möchte ich mit uns heute zu Römer 1 gehen und uns einmal diese Dinge anschauen, auf die uns das Wort Gottes hinweist, ja, gerade im Zusammenhang des Zornes Gottes über die gottlosen Menschen und über ein gottloses Land. Und ich möchte zunächst einmal ein Abschnitt lesen, von Vers 18 bis Vers 25. Hören wir genau hin, was das Wort Gottes so deutlich sagt. Denn Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten. Denn was man von Gott weiß, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen und wahrgenommen an den Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben. Weil sie Gott kannten und haben ihn nicht gepriesen als Gott, noch ihm gedankt, sondern sind in ihren Gedanken dem Nichtigen verfallen und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in ein Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Und jetzt wird gesagt, darum hat sie Gott auch dahingegeben, in den Gelüsten ihrer Herzen, in die Unreinigkeit ihrer eigenen Leibe an sich selbst zu schänden. Soweit einmal. Zunächst einmal der Text. Ja. Wenn wir den Abschnitt hier lesen, ab 18 bis 32, fällt uns auf, dass dreimal dieselbe Aussage vorkommt in diesem Text. Und zwar, Gott hat sie dahin gegeben. Ja. Dreimal wird diese Aussage gemacht und jedes Mal erkennen wir, dass das Wort Gottes hier auf ein Abrutschen, sage ich mal, ja, oder einem dahingegeben werden, so, in ein noch ernsteres Gericht spricht. Ja. Wir kennen ein, ich sag mal, Hinabgleiten des ungerechten Menschen in eine noch größere Finsternis. Und ich will gemeinsam mit uns dieses fortschreitende Gericht Gottes, wie ich das genannt habe, einmal studieren und dann feststellen, wo wir uns eigentlich befinden, lebend in dieser westlichen Welt. Ja, es betrifft Kanada, es betrifft genauso auch Deutschland. Dort geht das genau in dieselbe Richtung. Eigentlich betrifft es nicht nur Deutschland, sondern die ganze europäische Gemeinschaft. Das Erste, was wir erkennen in unserem Text, ist die Aussage, dass Gottes Zorn vom Himmel sehr wohl offenbar wird über den ungerechten Menschen. Und das nicht erst irgendwann in der Ewigkeit, sondern jetzt schon in der Zeitlichkeit. Ja? Und zwar, wenn eine ungerechte Gesellschaft und ein ungerechtes Land sich ganz bewusst von dieser Ordnung Gottes ablehnt. Ich verstehe das auch, ihr Lieben. Wir leben in einer Zeit der Gnade. Wir leben in einer Zeit der Gnade, das weiß ich. Aber Gott kehrt die Sünde und die Rebellion des Menschen nicht unter den Teppich. Ja? Was der Mensch sät, sagt das Wort Gottes, das wird er ernten, jetzt schon in diesem Leben. Und umso mehr in der Ewigkeit. So, Gott lässt den Menschen nicht einfach so weitermachen in seiner Sünde. Wenn dieser über Gott weiß und ihn aber ablehnt und nicht mit Glauben auf das reagiert, was Gott sagt, was Gott fordert. Und folgend beschreibt also das Wort Gottes diese Menschen in Vers 18, schaut einmal, sie sind solche, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten. Und das Wort, was hier gebraucht wird für aufhalten, ist das Wort unterdrücken. Ja? Sie wissen, was die Wahrheit ist, sie haben sie gehört, was machen sie damit? Sie unterdrücken diese Wahrheit. So, lasst uns einmal sehen, was die erste Stufe dieses Zorngerichts Gottes ist, schon in der Zeitlichkeit, ja, dem Worte Gottes nach. Übrigens, was wir hier haben, ist eigentlich ja, eine prophetische Aussage, ja, an alle gottlosen Herrscher und Kulturen. Wenn diese sich von Gott abwenden, das wird Folgen haben. Wir erinnern uns an das, was wir im Alten Testament lesen. Volk Israel hat das Gesetz Gottes gehört, die Absichten Gottes gehört, hat wunderbare Wunder erlebt durch das Herausführen aus Ägypten und so weiter und so weiter. Und Moses sagt oder hat es ihm versprochen, weil Gott es ihm gesagt hat, dass er dem Volk das sagen soll. Wenn ihr ungehorsam seid, wird das und das passieren. Das Volk Gottes war ungehorsam. Was ist passiert? Genau das, was Moses gesagt hat. Genau das, was Gott eigentlich durch Moses gesagt hat. Und genau dasselbe ist wahr für unsere Gesellschaft. Ja? Im Grunde genommen wissen wir, was die Bibel sagt. Auch die Mehrheit der Menschen, auch hier lebend in Kanada, auch wenn sie säkulär sind, sie wissen ganz genau, was die Bibel ist und was eigentlich moralisch das Wort Gottes fordert, ja, von den Menschen, wollen damit nichts zu tun haben. Ja? Sie unterdrücken die Wahrheit. So, was ist also die erste Stufe des Absteigens in die Finsternis und das Gericht Gottes? Wir lesen in Vers, lasst mich mal gerade, 24, darum hat sie Gott dahingegeben, in den Gelüsten ihrer Herzen, in die Unreinigkeit ihrer eigenen Leibe an sich selbst zu schänden. Ja? Und folgend habe ich also das erste Dahingeben Gottes ausformuliert für uns. Wenn der Mensch über Gott weiß, aber ihm nicht die Ehre gibt, ihn also nicht lobt, wird Gott ihn dahingeben. Und das erste Gericht ist uns hier in Vers 24 beschrieben, in die Unreinigkeit ihrer eigenen Leibe an sich selber zu schänden. Ja? Uns allen ist bewusst, dass Kanada als Land eigentlich auf der Grundbasis der christlichen Prinzipien aufgebaut worden ist oder gegründet worden ist. Und deshalb hat Gott auch dieses Land gesegnet, ohne weiteres. Das können wir sehen. Und wisst ihr, ich war sehr positiv überrascht, als wir durch die Prärien gefahren sind, letzte Woche sehr viele Schilder zu sehen, große Schilder, wo ganz klar darauf hingewiesen wird, dass Jesus Christus der einzige Erlöser ist für diese Welt. Ich dachte, das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Ja, das einmal zu sehen. So, der christliche Einfluss ist noch da. Ja? Aber die Mehrheit unserer Gesellschaft heute ist gleichgültig Gott gegenüber. Die Mehrheit der Kanadier will mit dem christlichen Glauben nichts zu tun haben. Und hier ist die Frage, ja? Wann fing dieses sich bewusste Abwenden von Gott an in der westlichen Welt? Denn eins wissen wir, und das habt ihr noch erlebt, ihr Lieben, war das nicht so gewesen, dass nach der Kriegszeit die Kirchen voll waren? Und nach, auf einmal wurde das Ganze verflacht. Die Menschen sind nämlich nicht mehr zu Gemeinden gekommen. So, wann fing Also dieses sich ganz bewusste Abwenden von Gott an. Und was war die Strafe dann? Und ich würde meinen, dass das genau in den 60er Jahren stattgefunden hat, in der Zeit der sexuellen Revolution. Ja, das meine ich in diesen Versen genau zu erkennen, was in den 60er Jahren vor sich gegangen wird. Darum hat sie Gott dahingegeben, in den Gelüsten ihres Herzens und in die Unreinigkeit ihrer eigenen Leiber an sich selbst zu schänden. Ja, in den Augen unserer Gesellschaft, in den Augen vieler Menschen, war das tatsächlich eine Revolution in dem Sinne, dass der Mensch sich zu etwas Besserem entwickelt hat und nun diese biblischen Normen, ja, biblischen Fundamente in Bezug der Schöpfungsordnung so ein wenig durcheinanderwirbelte und sagt, ach, wir brauchen das nicht, wir wissen besser, wie wir leben sollen. So in Augen der Menschen war das schon eine Revolution, in den Augen Gottes und auch in den Augen der gläubigen Menschen war das, was die westliche Kultur in den 60er Jahren erlebte, ein Dahingeben Gottes, ein Gericht Gottes, aufgrund dessen, dass die Menschen, die nach dem Krieg noch zur Gemeinde gegangen sind, zu Kirchen gegangen sind, plötzlich das Ganze nicht mehr so ernst genommen haben. Ja? Und weil die Menschen sich weigerten, Gott zu ehren. Und deshalb, ihr Lieben, die Entwicklung der letzten 62 Jahre bis heute hin, war enorm gewesen, ja, ich sage das immer wieder. Der Mensch hat viel schaffen können in dieser Zeit, entwickeln können in dieser Zeit. So die Entwicklung war rasant gewesen in der Medizin, in der Technik, in dem IT-Bereich, im Computerbereich. Enorm. Aber überlegen wir einmal, in dieser Zeit ist der Mensch irgendwie moralischer geworden durch diese Entwicklung? Ist er Gott näher gekommen? Fragt er mehr nach Gott? Und hier kommen wir zu dem zweiten Abschnitt in unserem Text, wenn der Text Folgendes versichert in Vers 25. Hier geht es wieder eine Stufe tiefer in den Abfall und in das Gericht Gottes. Sie, die Gottes Wahrheit verwandelt haben in Lüge und haben das Geschöpf geehrt, und ihm gedient, mehr als dem Schöpfer, der da gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Und jetzt wird gesagt, darum hat sie Gott dahingegeben, hören wir genau hin, in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Umgang verwandelt in den unnatürlichen. Wir wissen genau, was gemeint ist. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Umgang mit den Frauen verlassen und sind aneinander erhitzt in ihren Lüsten und haben Mann und mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verehrung, wie es denn sein musste, an sich selbst empfangen. Folgend habe ich den zweiten Punkt in unserer Predigt deshalb überschrieben. Wenn der Mensch Gottes Wahrheit verdreht, wird Gott dem Mensch dahingegeben. Dahingeben, so in sexuelle Perversion. Das ist das, was der Text hier sagt. Und hier sind wir schon so weit, dass diese sexuelle Perversion durch ein Gesetz, ja, gesetzlich in unserem Land geschützt wird. Und auf der anderen Seite haben wir, und das habt ihr auch mitbekommen, das wisst ihr auch, die Geschlechtsumwandlung in den Minderjährigen, die befürwortet wird. Und zwar so weit, dass man sogar den Eltern es verheimlicht, dass die Kinder nun ihr Geschlecht ändern wollen. Stellt euch mal vor. So, die Kinder, die wissen nicht einmal, wie man sich die Hosen anzieht, richtig oder korrekt. Die wissen nicht einmal, wie man richtig manche Dinge buchstabiert, aber nun können sie plötzlich entscheiden, welches Geschlecht sie haben wollen. Und die Regierung sagt ja und die Eltern haben nichts dazu zu sagen. So, wenn ein Junge kommt und sagt, ich möchte ein Mädchen werden, sagen wir mal mit 6, 4 Jahren, und die Eltern sagen, das ist doch Wahnsinn. Die Regierung sagt, nein, das ist normal. Er kann das tun. Er kann das entscheiden. Und ihr habt das auch mitbekommen, dass letztes Jahr es einen Fall gab in Vancouver, einen Fall, von dem wir gehört haben, so ein bisschen, so, man musste schon genau hinhören, von einem Vater, der seine Tochter, die eine Geschlechtsumwandlung vollziehen wollte oder machen wollte, an sich machen lassen wollte, ihm wurde gesetzlich verboten, mit seiner Tochter darüber zu sprechen, sie davon abzuhalten. Als er sich nicht an das Gesetz gehalten hat, hat man ihn eingelocht ins Gefängnis für 6 Monate. So, ihr Lieben, der Mensch verdreht die Wahrheit Gottes in Lüge. Gott bestimmt doch das Geschlecht des Menschen der Heiligen Schrift nach. Aber wir sagen als Gesellschaft, nein, nein, Gott ist doch eine Legende. Der Mensch bestimmt, was er sein will. Und dann, je nachdem, wie er sich fühlt, ob er sich wie ein Mädchen fühlt oder wie ein Delfin oder wie ein Hubschrauber, ja, das ist er dann. Das ist das Denken unserer sogenannten Wissenschaftler, modernen Wissenschaftler heute, die uns versichern, dass es insgesamt über 70 verschiedene Geschlechter gibt. Ja? Und dann sagen diese Menschen mir, dass ich ihnen vertrauen soll? Ihr Lieben, wenn ihr das tut, dann tut ihr das auf eure eigene Gefahr, wenn ihr diesen Menschen vertraut. Wir müssen als allererstes, als gläubige Menschen, als Menschen, die ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben und die ganz genau wissen, dass dies die Offenbarung des lebendigen Gottes an den Menschen ist, wir müssen unserem himmlischen Vater vertrauen. Das ist das Erste. Und dann müssen wir, wenn wir das Wort Gottes lesen, dann müssen wir unser mit dieser heiligen Schrift, mit der Bibel durchtränktes Verständnis, wir müssen das endlich mal einschalten und danach handeln, was das Wort Gottes oder wie das Wort Gottes uns sagt, wie wir handeln sollen. Die Menschen haben tatsächlich die Wahrheit Gottes in Lüge verwandelt, ohne Frage. Und nun in diesem Zustand der Verwirrung ehren sie das Geschöpf mehr als den Schöpfer. So, dem Willen des Menschen wird mehr Gewicht gegeben als dem Willen Gottes. Und hier ist die Frage an uns, wiederum. Ratet einmal, wann denn diese, ich sag einmal, grünen Bewegung, ja, die Natur ist Gott. Wann dieser radikale Umweltschutz, bei dem ja das Leben eines Tieres mehr wert ist als das Leben eines Menschen, wann das angefangen hat? Was denkt ihr? In den 60er Jahren. In den 60er Jahren. Und jetzt, 62 Jahre später, heute, sitzen diese pervertierten Menschen, in ihrem Verständnis pervertierten Menschen, die grünen Politiker, in dem Deutschen Bundestag, ja, und sind ein Teil der Minderheitsregierung. Ihr Lieben, das ist nicht eine Katastrophe, das ist der Untergang Deutschlands. Und in Kanada ist es nicht anders. Umweltschutz wird ja auch hier groß geschrieben. Am liebsten hätten die Politiker es, wenn jeder von euch ein Fahrrad kauft, ein Fahrrad, und mit diesem Fahrrad sollt ihr dann rumfahren, ja, während auf der anderen Seite unsere Politiker und auch unser Premierminister auf Staatskosten rumfliegen können, wohin die wollen, wie zum Beispiel letztes Jahr für ein paar Tage Ferien nach Dofino geflogen ist, um dort surfen gehen zu können. So, wenn ihr jetzt denkt, ach Mensch, unser Prediger ist wieder einmal so hart im Umgang mit unseren Politiker, auch mit unserem Premierminister, überlegt eins, ihr Lieben. Was erwartet unseren Premierminister, wenn er vor Gott steht? Was erwartet ihn? Nichts Gutes, mit Sicherheit. Nichts Gutes. So, deshalb bete ich für Justin Trudeau, dass er zu Buße findet. Wenn er das nicht tut, wenn er Buße nicht annimmt, wenn er nicht Buße tut, hat er eine furchtbare Zukunft vor sich. Und nicht nur das, er hat auch ein furchtbares Leben vor sich. Ihr Lieben, ich weiß nicht, was die Absicht Gottes mit diesem Menschen ist, was Gottes Strafe für ihn sein wird, aber eins weiß ich, und vielleicht habt ihr das nicht gehört oder gehört, ich weiß es nicht, aber wisst ihr, dass seine Ehefrau ihn verlassen hat? Was denkt ihr, was das ist? So, ich weiß der Bibel nach ganz genau, was diesen Menschen in der Ewigkeit erwartet, wenn er nicht Buße tut. Deshalb bete ich für ihn, bete ich für jeden Politiker. Natürlich nicht namentlich, ich kenne sie alle nicht. Aber ich bete, dass diese Menschen in der Autorität über unserem Land Buße tun. Der natürliche Mensch will Gott nicht danken, noch Gott ehren. Und was ist die Folge? Abrutschen in die Finsternis. Und dann lebend in dieser Finsternis ist es dem Menschen nur logisch, ja, dass das Leben eines Tieres mehr wert ist als das Leben eines Menschen. Aber wenn, von wem sagt eigentlich die Bibel, dass es die Krone der Schöpfung ist? Sagt es das von einem Tier oder sagt es das von einem Menschen? So, was ist dann die Folge dieser Abirrung unserem Text nach, dass dahingegeben werden in die sexuelle Perversion der Homosexualität? Das ist eigentlich eine Strafe Gottes. Und das ist genau, was wir in unserer Gesellschaft so deutlich sehen. Und jetzt wird diese Perversion schlussendlich in Kanada gesetzlich geschützt. Und diejenigen, die das Wort Gottes ehren und halten, werden kriminalisiert, ja? Können eingelocht werden. Aber hier hört es nicht auf. Unser Text hört nicht auf. Unser Text macht weiter, was die Folge dieser Abirrung weiter denn sein wird und was Gott als nächstes tut. Und das ist genau, ihr Lieben, was uns als Kanada erwartet. Manches sehen wir davon jetzt schon. Es wird zunehmen, es wird schlimmer werden. Wir lesen ab Vers 28. Und gleich wie sie es nicht für wert geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben. Noch einmal, in verkehrtem Sinn. Ich mag es, wie die englische Übersetzung das sagt. Wie sagt es die englische Übersetzung? Hat jemand die englische Übersetzung?
God gave them over to a debased mind.
Debased mind. Versteht ihr, was das meint? Das ist ein perverses Verständnis. Ja? Sehr gute Übersetzung. Im Deutschen steht verkehrten Sinn. Das ist zu schwach. Pervers. Voll von Unreinigkeit, Hurerei, Schlechtigkeit und dann geht's los. Ich werde all diese Dinge gleich noch einmal erwähnen in unserer Predigt. Aber dann wird gesagt, sie kennen Gottes Gerechtigkeit, dass die solches Tun des Todes würdig sind und tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die das tun. Folgend habe ich das dritte Prinzip oder den dritten Punkt überschrieben. Das leichtfertige Verachten der Erkenntnis Gottes führt zu einem härteren Gericht. Und das ist genau, was wir hier lesen. Wohin gibt Gott diese Menschen dann hin, die Gottes Wort verachten, die Erkenntnis Gottes verachten? Ja, schlussendlich sagt ja unsere Regierung, oh ja, Gott, Gottes Wort, das ist alles eine Legende. Ich lese einmal all die Auswirkungen noch einmal, ich habe das nicht gemacht, aber ich lese sie einmal, um uns noch einmal aufzuzeigen, was die Folgen dieser Leichtfertigkeit des Menschen Gott gegenüber sein wird. Also wir haben erstens gesagt, es ist das perverse Verständnis, deprived mind. Und in diesem pervertierten Verständnis werden Menschen das tun, was sich nicht gebührt, was sie nicht tun sollten. Drittens wird gesagt, dass die Ungerechtigkeit zunehmen wird. Was sagt Matthäus in 24, 12, was das Kennzeichen, unter anderem eins der Kennzeichen ist der Endzeit? Die Ungerechtigkeit wird was? Überhand nehmen. Hurerei, da brauche ich nichts dazu zu sagen, nur so viel, es wird schlimmer als was wir jetzt haben. Schlechtigkeit, Bosheit, Habgier, Bosheit oder eben eigentlich heißt das voller Hass. Die Menschen werden voller Hass sein. Und oh, wenn ihr Menschen erlebt habt, die voll erfüllt sind mit Hass, das ist nicht schön. Es ist ein Horror. Vers 8, es wird Neid. Neid wird zunehmen, Mord. Es wird vielmehr gemordet, Hader, Streit, List, Betrug, Niedertracht, Schmeichelei, Verleumder, Gotteshasser, Frevler, Hochmütige, Prahler, erfinderischen Bösen, den Eltern ungehorsam, hört, unvernünftig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Ihr Lieben, insgesamt 25 negative Auswirkungen im Menschen, in der Gesellschaft werden hier aufgezeigt von dem Worte Gottes im Zusammenhang der Wahrheit, dass der Mensch diese Wahrheit Gottes, die Offenbarung Gottes, leichtfertig behandelt. 25 negative Auswirkungen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr Lieben, wenn man diese Dinge liest. Das ist doch die reinste Kloake, was uns hier beschrieben wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich frage mich, wer denn als Mensch in solch einer Gesellschaft leben will? Ich nicht. Aber das ist genau das, was dem Worte Gottes nach wir oder Kanada erwarten kann. Und nicht nur Kanada, die ganze westliche Welt. Ich will ein Beispiel erzählen. Das ist mir in den Sinn gekommen, als wir unterwegs waren nach Manitoba. So etwas habe ich noch nie erlebt. Whiteout. Kennt ihr das? Whiteout? Ja. Es ist furchtbar. Du fährst und du siehst nichts. Das ist wie im Nebel. Das Gute war aber, dass die Straße so ziemlich frei war und wir noch die Streifen sehen konnten. Auf der rechten Seite hatten wir einen gelben Streifen. Auf der linken Seite von uns haben wir diese weißen Streifen, der unterbrochen war. So, in einer gewissen Weise, wir konnten uns orientieren. Ja? Und dann haben wir immer nach vorne geguckt, ob da ein Auto war oder irgendwas. Und so haben wir uns orientiert, also nach diesen Streifen. Zumindest habe ich das so gemacht. Ich weiß nicht, wie die anderen das gemacht haben. Und ich dachte mir, genau so ist das Wort Gottes. Es gibt uns eine Orientierung als Menschen, wie wir leben sollen. Diese Streifen, die uns vorgegeben werden, in dieser Welt, die so pervers ist, die so furchtbar verdreht ist. Und wenn wir diese Streifen beachten, ja, es ist manchmal schwer zu fahren, aber wir können immer noch unterwegs sein in die richtige Richtung. Stellt euch mal vor, die Streifen fahren weg, sind nicht mehr da. Oh, das ist kein schönes Fahren, das ist furchtbar, ja? Nicht nur das, überlegt euch mal. Stellt euch mal vor, jetzt kommen die Menschen und anstatt, dass die Streifen so gehen, auf einmal seht ihr, dass die Streifen so sind. So, das Wort Gottes sagt, das sind die Normen. Der Mensch kommt und sagt, nein, das ist Legende, das sind die Normen. So, und ihr fährt und ihr seht plötzlich einen gelben Streifen, der anstatt an der Seite von euch entlang geht, in front of you, ach, vor euch. Was passiert? Ihr werdet total durcheinander sein. Ihr werdet nicht wissen, was die Realität ist. Ihr denkt, ihr fahrt in den Graben. Und das ist genau, was in unserer Gesellschaft passiert. Gottes Normen werden weggeräumt, Menschennormen werden aufgestellt und das sind die Querstreifen. Und das führt zu einem absoluten Chaos. Das ist, was das Wort sagt. Und ihr Lieben, wir könnten verzweifeln, wir könnten den Mut verlieren, aber wir dürfen das nicht. Wir wissen ganz genau, was das Wort uns versichert, wie die Zukunft sein wird. Ja? Es wird noch schlimmer kommen. Und hier sind wir als Gemeinde gefragt, was ist unsere Rolle in dieser total chaotischen Welt? Und das wissen wir doch. Das Wort Gottes sagt uns, was unsere Rolle hier ist. Wir müssen als das Salz dieser Erde diesen Verwesungsprozess aufhalten. Wir müssen den Menschen, besonders auch in unserer Regierung, sagen, was die Wahrheit ist. Wir dürfen nicht schweigen. Ihr Lieben, wir können doch nicht als die Gemeinde des Herrn Jesu bei diesem widerlichen und gotteslästerlichen Getue mitmachen und sagen, oh, wir müssen nach Römer 13 der Regierung eigentlich doch gehorsam sein. Ihr Lieben, noch sind wir als Gemeinde auf dieser Erde. Wir sind das Salz. Das ist, was das Wort Gottes sagt, das diesen Verwesungsprozess aufhalten soll in der Gesellschaft. Und wir können nur Salz sein, wenn wir tatsächlich die Wahrheit weitergeben und nicht das Ganze, die Wahrheit so ein bisschen verwässern. Und solange wir hier sind, solange Gott uns lässt, müssen wir Wahrheit sprechen, müssen wir beten, müssen wir die Wahrheit des Wortes Gottes unbedingt weitergeben. Das ist unsere Pflicht. Denn eines Tages, ihr Lieben, werden wir weggenommen werden in der Entrückung Und dann ist niemand mehr da, der diesen Verwesungsprozess aufhalten wird. So beten wir für uns selbst, beten wir für unsere Gemeinden, für uns als Gemeinde auch, dass wir uns nicht einlullen lassen durch das ganze Gerede von Toleranz und Liebe der Perversität gegenüber. Ihr Lieben, wir lieben die Menschen, aber wir lieben nicht das, was sie tun. Wir können die Sünde nicht dulden und wir müssen diese Menschen auf ihre Sünde hinweisen. Manche Christen verdrehen das Wort Gottes. Sie sagen, Liebe ist Gott. Das ist nicht, was das Wort Gottes sagt. Das Wort Gottes sagt, Gott ist die Liebe. Das heißt, Gott in seiner Liebe, er sagt uns, wie wir zu leben haben. Er sagt uns, was die Normen sind, was richtig ist, gerade in Bezug zu Ehe und Sexualität. Und wir dürfen nicht vergessen, was das Wort Gottes gerade auch im Zusammenhang der Gemeinde sagt. Nämlich, dass die Gemeinde nicht ein Pfeiler, wie in manchen deutschen Übersetzungen das steht, sondern der Pfeiler interessanterweise und die Grundfeste der Wahrheit ist, nach 1. Timotheus 3, Vers 15. Wir fragen uns, wie kann das sein? Wie können wir als Gemeinde das sein? Der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Wie? Weil der Heilige Geist in der Gemeinde lebt. Der Heilige Geist Gottes. Nicht, weil wir so schön sind oder klug sind, sondern weil der Heilige Geist eben den gläubigen Menschen gegeben worden ist, die sich dann natürlich in der Gemeinde treffen und versammeln. So lesen diesen Text, ihr Lieben, und nachdenkend darüber, erkennen wir ganz deutlich, dass wir uns in einer sehr bewegenden Zeit als Gemeinde befinden. Ihr Lieben, die Wiederkunft unseres Herrn Jesus für seine Gemeinde steht als nächstes auf dem Fahrplan. Ja? Und ich weiß nicht, ich denke manchmal, dass ich zu pessimistisch bin, ich will das nicht, aber irgendwie fällt es mir schwer zu glauben, dass unsere Politiker wirklich Buße tun werden. Tut mir leid. Ich bete, aber dann denke ich, ach Herr, bete ich umsonst? Ich weiß es nicht. Aber das ist meine Verantwortung, ich bete trotzdem weiter. Ich weiß es nicht, was Gottes Absicht ist, weiterhin, wie lange er uns noch hier lässt. Aber eins weiß ich, die Wiederkunft des Herrn Jesu, ihr Lieben, war noch nie so nah wie heute. Gerade auch im Zusammenhang dessen, was wir letzte Woche erlebt haben und am 17. dann erleben werden, weiß ich das ganz genau. So, die Frage an uns ist diese. Sind wir bereit, unserem Heiland und Herrn Jesus Christus zu begegnen? Leben wir bußfertig? Leben wir in der Heiligung? Ja? Zu Ehre unseres Heilandes Jesus. Und ich bete, dass das so ist, in meinem Leben, aber auch in unserem Leben. Und deshalb schließe ich unsere Predigt mit dem Lesen eines wunderbaren Bibeltextes, und zwar aus Hebräer 12. Eine Herausforderung an uns, gläubige Menschen, ja, und möge diese Herausforderung euch segnen und, ja, herausfordern, richtig zu leben, und zwar die Wahrheit des Wortes Gottes weitergeben, sprechend von dem, was ihr selbst in dieser persönlichen Beziehung zu Jesus täglich erlebt, hoffentlich. Ja, ihr Lieben, wir haben es gut. Wir haben es gut als Menschen, die zu Jesus gehören. Hebräer 12, Vers 1 bis 3. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, das heißt, die alttestamentlichen Heiligen, die neutestamentlichen Heiligen, wir wissen um sie, wir wissen ganz genau, wie sie gelebt haben, wir wissen ganz genau, wie Gott sie geführt hat und wir wissen auch ganz genau, dass auch diese leiden mussten, ja. So lasst uns jede Last ablegen und die Sünde. So, überlegen wir einmal, der Schreiber an die Hebräer, er spricht eigentlich zu gläubigen Menschen und er sagt, lasst uns jede Last ablegen und Sünde. Ja, gibt es das in unserem Leben? Oh, natürlich, weg damit, die uns so leicht umstrickt. Das stimmt auch. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt oder in manchen Übersetzungen steht, der uns verordnet ist, ja? Indem wir hinschauen auf Jesus. Hier wird wieder der Hinweis gegeben, wir schauen nicht auf uns, wir schauen nicht auf unsere Denomination, wir schauen auf unseren Heiland Jesus Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts geachtet hat und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch meint Anfeindung gegen sich erlebt hat, ja, von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Wenn wir die Wahrheit des Wortes Gottes weitergeben an Menschen, werden die Menschen oft ungehalten reagieren und böse sein und wir werden Anfeindungen erleben. Lasst euch nicht beirren, das ist genau, was Jesus auch erlebt hat, unser Herr. Warum soll es uns besser gehen? Wie unserem Heiland, wie unserem Herrn. Ja. Möge Gott sein Wort an uns segnen, uns Mut und Hoffnung geben für das Morgen, ja, wissend, dass wir doch in Gottes Hand sind, Tag aus, Tag ein. Ja, es gibt keine Sekunde in unserem Leben, wo der Herr Jesus Christus nicht mit uns ist. Wir verneigen uns zum Gebet. Ja. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, wir lesen dein Wort, wie zum Beispiel jetzt in Römer 1, und wir kennen unsere Gesellschaft ganz deutlich. Und dein Wort sagt uns, wie wir das alles einzuordnen haben. Dass diese Dinge, die wir erleben, zum Beispiel mit der Perversion und der Homosexualität, dass es eigentlich schon ein Dahingeben ist, ein Gericht Gottes ist. Ist nicht einfach so, nicht Zufall. Und das Erkennen, das muss uns wachrütteln. Herr Jesus Christus, schenkt, dass wir tatsächlich wachgerüttelt werden in unserem Leben, in unserem geistlichen Verständnis. Wir stehen kurz davor, dass du uns hier abholst. Und dann was? Ja, dann wollen wir mit Freude dir begegnen und uns nicht schämen. Herr Jesus Christus, schenke es uns, dass wir richtig, immer richtig vor dir und für dich leben. Und noch einmal danken wir dir von ganzem Herzen, dass selbst hören diese Dinge, die geschehen auch in unserer Regierung, wir eins wissen dürfen, du bist immer noch der Herr. Du bist immer noch König der Könige. Und die Dinge, die passieren, passieren deshalb, weil du es zulässt. Die Autorität hast du und nicht unsere Regierung. Wir danken dir, Heiland, dass wir eben dieses Verständnis haben dürfen und in dieser Realität leben dürfen, wissend, dass du uns liebst und dass du uns führst und dass du uns leitest, dass du uns ganz und gar beschützt. Anbetung, Ehre und Lobpreis sei dir dargebracht, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen.